2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 18. September, knapp eine Stunde nach 19.10 Uhr und herzlich willkommen zum Millerton NDS-Format nach dem gestrigen Nordduell unseres FC St. Pauli gegen Holstein Kiel. Das Spiel endete vor einem ausverkauften Millerton-Torschaden mit 5:1 und einmal die Tore in der Reihenfolge. 1:0 Conor Metcalf in der 3. Minute, 2:0 in der 7. Minute durch Eric Smith, 3:0 in der 38. Minute von Dapo Afolayan, das 3:1 in der 50. Minute von Holtby, das 4:1 in der 70. von Lars Ritzka und das 5:1 90 plus 4 von Marcel Hartl. Ich werde diese Folge natürlich nicht alleine machen, sondern habe einen Gesprächspartner aus Kiel im Gepäck. Und diesmal ist es nicht Matthias, sondern Marc vom Holstein Kiel Podcast 1912 FM. Moin Marc.
Moin Moin.
Für diejenigen, die sich jetzt wundern, wo Matthias abgeblieben ist, der Gute schleppt einen grippalen Infekt mit sich rum und das Wochenende leider stärker geworden und deswegen netterweise der Marc für ihn einspringt. Von unserer Seite aus gute Besserung. Und jetzt ist das eingetroffen, was man quasi als Zwickmühle bezeichnen kann. Ich habe mir sehr häufig gewünscht, dass wir mal einen so souveränen Heimsieg mal einfahren und nicht immer mit solchen knappen 1-0 spielen. Jetzt gewinnen wir so ein tolles Spiel mit 5:1 und ich habe das losgezogen, mit einem Fan des gegnerischen Clubs dieses Spiel aufarbeiten zu müssen. Ich weiß, wie man sich nach solchen Spielen fühlt, dass man nicht so große Lust hat oder motiviert ist, über dieses Spiel zu reden oder diese Höllentour noch einmal zu durchlaufen. Und das verstehe ich als ein Poly-Fan nur zu gut. Deswegen möchte ich bei dir nochmal, Marc, nochmal danke, dass du das mit mir durchziehst.
Ja, kein Problem.
Ich komme auf den Punkt jetzt. Holstein Kiel ist ja mit 12 von 15 Punkten super in Liga 2 gestartet. Mal nach einem erneuten Umbruch, prima gemeistert, Neuzugänge gut ins System eingebunden, also aus meiner Sicht.
Ja.
Auf der einen Seite hat man den Kader verjüngt, also was mit dem Abgang von Finn Bartels jetzt nicht besonders schwer ist, aber
das stimmt, eben, ja.
Ebenso viele große, kopfballstarke Spieler verpflichtet, die aber, wo die Hälfte jetzt beim Spiel gefehlt hat, noch ist es sehr früh, ein Urteil zu fällen, wie der Saisonverlauf vielleicht wird, aber vielleicht auch nicht. Wie ist denn so deine Gedankenwelt dazu, was du über den Kader denkst und was für dich persönlich besser geworden ist in den letzten 2 Jahren?
Also es war auf jeden Fall eine große Wundertüte, gerade wenn man bedenkt, dass wir halt ja ungefähr 10 Spieler aus dem Profikader abgegeben haben und irgendwie genauso viele fast dazugeholt haben. Viele junge Spieler, wo man halt nicht unbedingt wusste, wie schlagen die sofort ein. Aber eigentlich hat das jetzt bei allen ziemlich gut geklappt. Der eine oder andere gilt ja jetzt schon als Shootingstar mit Debüt in der U-Nationalmannschaft und so weiter. Und ja, beim ersten Spiel gegen Braunschweig war ich erstmal wieder dann doch ernüchtert, weil ich mir von den jungen Wilden mehr erhofft hatte. Aber dann ab dem zweiten Spieltag hat man dann gesehen, wo das hingeht und dass die Verpflichtungen scheinbar doch sehr gut waren. Und man hat jetzt endlich wieder dieses Gefühl des Optimismus, dass man hier wieder was aufbauen kann. Also es sind so viele junge Spieler, teilweise mit sehr langen Verträgen. Und diese Transferphase hat so Mut gemacht, dass man sagen kann, wenn wir in den nächsten 1,5 Jahren uns schrittweise noch verstärken oder den einen oder anderen Abgang werden wir sicherlich auch haben, gerade wenn die so overperformen. Wenn man aber so weitermacht, dann glaube ich, kann man ruhig auch mit ein bisschen breiter Brust in den nächsten 2-3 Jahren zumindest sagen, dass wir es mal versuchen könnten, aufzusteigen.
Aber ist das denn möglich, dass man ruhig bleibt, wenn man quasi Schalke auf Schalke an die Wand spielt, auf einmal so einen souveränen Auftritt?
Also, wenn man da ist, dann bleibt man definitiv nicht ruhig. Ja. Man hat halt mit Kiel schon viel erlebt und man weiß, dass es immer irgendwie spannend ist. Also es ist ganz selten, dass wir eine langweilige Saison haben. Und so wie es aktuell aussieht, kann man natürlich sagen, klar, jetzt müsste man unbedingt sagen, wir bleiben oben dran. Und noch sind wir ja auch oben dran. Also deswegen tut zum Glück diese Niederlage jetzt nicht ganz so doll weh, wie in Situationen, die man vielleicht vor der Saison befürchtet hat. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass einige große Vereine noch da unten drin stecken, die definitiv kommen werden irgendwann. Oder was heißt definitiv? Sehr wahrscheinlich. Und deswegen, ich mache mir da jetzt nicht zu viel Hoffnung. Mein Ziel ist eigentlich, dass wir, wenn es gut läuft, besser abschneiden als letzte Saison. So dass das Minimalziel ist, definitiv mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Alles drüber ist schon mal gut. Wenn wir besser sind als letzte Saison, ist es schon sehr gut. Und dann haben wir schon eine gute Basis geschaffen für die nächsten Jahre, denke ich. Und ich meine, wenn es tatsächlich so verrückt läuft und wir bleiben bis zum Ende der Saison oben dran, ne, nehme ich gerne mit. Aber kann ich mir noch schwer vorstellen, weil einfach so viele junge Spieler. Und man hat ja jetzt auch eben gesehen, wenn dann doch der eine oder andere ausfällt, sieht das auch nochmal ganz schnell ein bisschen anders aus. Ne?
Wie war denn so die Stimmung innerhalb der Kieler Fangemeinschaft gestern auf der Anreise oder im Stadion?
Also ich bin halt privat mit Auto angefahren, deswegen bei uns im Auto war es gut. bis wir halt gehört haben, dass quasi unsere Abwehr ausfällt. Dann war schon ein bisschen so, naja, das wird wohl eher nichts dann. Aber sonst auch im Block fand ich bis natürlich zu dem einen Vorfall war eine gute Stimmung und alle hatten auch Lust auf das Spiel. Man merkt, klar, ist ein Auswärtsspiel in Hamburg immer schon eins gewesen, wo wir viele Leute mitbringen. Aber gerade auch so mit der Auswärtstour von Schalke im Rücken, wo wir mit fast 3000 Leuten waren, das ist halt für Kiel wirklich sehr beachtlich, muss man einfach mal sagen. Also gerade wenn man mal einfach prozentual rechnet, wie viele zum Heimspiel kommen und dann zu solchen Spielen auswärts fahren. Und man hat halt einfach das Gefühl, dass in Kiel wieder so ein bisschen das Feuer brennt und die Leute wieder Bock auf Holstein haben. Und das ist halt ganz wichtig, weil das war letzte Saison ja komplett zum Erloschen gekommen.
Ja, so dementsprechend sah auch eure Choreo aus. Das war ein vor Kraft strotzender Storch. Ich wollte eben Strolch sagen, aber es war falsch, es war Storch. Genau. Also sah schon ganz nett aus, muss ich sagen. Und apropos Choreo, die ganze Stadion-Choreo, einmal kurz von mir aus ganz großes Lob an unsere Ultras, die wochenlang Stoff gerissen, genäht, zigtausend Fahnen mit den schönsten Vereinsfarben der Welt aufgezogen haben und Sonntagmorgen viele Stunden vorm Spiel überall verteilt haben. Es sind tolle Bilder entstanden, gerne mal auf Twitter mal gucken oder auf der Seite von USP. Echt richtig schön geworden.
Und also ich glaube allgemein, wenn ein Neutraler sich das anguckt, wie das da vorm Spiel schon losgeht, bei so einem Spiel bei St. Pauli gegen Kiel, da muss man sich schon wundern, dass das halt zweite Liga ist, ne? Also von der Stimmung her, von der Zuschauerzahlen her und eben auch von den Choreos und allem her, das ist schon richtig geil, muss man einfach mal sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall, die zweite Liga ist halt diesmal wirklich die beste Liga aller Zeiten, oder?
Ja.
Das hören wir doch schon seit 10 Jahren, glaube ich.
Ja, aber es ist halt tatsächlich irgendwie, wird es immer wieder getoppt, ne? Also auch,
ja, das stimmt.
Da stehst du auf Schalke bei 60.000 Leuten und solche Geschichten. Jetzt, demnächst haben wir das Heimspiel gegen Hertha. Das ist halt verrückt irgendwie, aber auch mega geil, weil wenn ich mir da die erste Liga angucke, da ist halt irgendwie nicht mehr so viel Geiles.
Und ich musste auch in meinem privaten Umfeld drüber mal ein Gespräch führen, warum, also das ist ja nur Fahren gewesen, wenn ja, mach mal 30.000 Fahren, nehm mal und zieh die auf und verteile sie und sammle die wieder ein nach dem Spiel. Das ist arsch viel Arbeit. Es waren echt viele Leute, die da wirklich wochenlang geackert haben dafür. Und wir waren noch eine Stunde war ich noch im Stadion und die haben alle noch Fahnen eingesammelt. Also es ist echt viel Arbeit, Leute. Also nicht unterschätzen, was für Kosten und Zeit drauf geht. Es ist echt nicht ohne. Und noch ein kurzes Wort zu euch zum Gästebereich. Es wurde natürlich die Vorstand-Raus-Fahne gehisst am Zaun, um dem Protest gegenüber aus der Sicht der Kieler Westkurve fanfeindlichen Verhalten zu protestieren. Dazu gab es auch Samstag ein Update, soweit ich mitbekommen habe. Wie ist denn da der Stand?
Ja, also ich habe auch das nur so gelesen, dass halt die LED-Bande abgebaut wird und wohl auch die anderen Banden darunter jetzt quasi werbefrei sind, sodass genug Platz für die Zaunfahne und weitere Sachen sind. Und da freue ich mich sehr drüber, weil die ganze Geschichte hat mich mega geärgert, denn jetzt haben wir endlich mal wieder positive Stimmung mit der Mannschaft, die Fans identifizieren sich mit der Mannschaft und man muss halt dieses Momentum ja mitnehmen und dann hast du da so eine blöde Geschichte einfach, die sowas, ja, kann, man sagt so, das kann immer nur bei seinem Verein passieren, aber es passiert sicherlich auch mal bei anderen Vereinen. Mega ärgerlich einfach und ich bin nur froh, dass das jetzt schon mal jedenfalls scheinbar aus dem Weg geräumt ist und ich hoffe, dass das die Basis schafft, dass dort endlich mal was zusammenwächst und man da mal positiv gemeinsam die Zukunft gestalten kann, weil ich glaube, das ist gerade bei so einem Verein wie Holstein Kiel einfach wichtig, weil jetzt kommen langsam so die Generationen nach, die Holstein wirklich als Profiverein kennen und nicht damals in der 4., 5. Liga rumgetingelt sind. Klar ist es immer so eine gewisse Romantik, dass man sagt, wenn man schon damals dabei war, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, so ein Verein lebt halt von den Fans da ist es einfach schön, wenn du jetzt siehst, dass hier halt inzwischen Kinder mit Holstein-Kiel-Trikot rumlaufen und die kommen jetzt auch langsam ins Stadion und dann wäre es halt blöd, wenn du da keine richtige Stimmung hinkriegst und wenn du nur solche Querelen dann hast, sondern da muss halt auch Bock für sein, dass du da Bock hast mitzumachen, ne? Und dann hilft's halt, wenn der Verein da auch ein bisschen offener auf jeden Fall ist.
Ja, definitiv. Wie du vorhin meintest, der Verein lebt durch deine Fans, aber wie würdest du jemanden jetzt antworten, jemand, der gar nicht in diesem Fankultur-Thema drin ist, dass man sagt, guck mal, das sind Werbebanden, dem Verein gehen, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Millionen Flöten. Und aber das sind aber eine Gruppe von Fans hinterm Tor, die, ich sag mal, aus egoistischen Gründen oder handelt. halt einfach diese moralischen Werte oder dieses Prinzipien, dass wir sowas nicht in der Kurve haben wollen und wir Zaun fahren haben wollen, quasi aus eigener Motivation handelt und sagst, okay, es ist uns scheißegal, dass ihr Geld verdient, wir wollen unsere Kultur leben. Wie würdest du das jemandem erklären wollen?
Also ich meine, man muss natürlich schon auch die eine Seite verstehen irgendwo. Also klar, ist Werbung essentiell beim Fußball. Das ist einfach so. Und aber dann kommt es eben darauf an, wie du es verkaufst. Und im Endeffekt, kein Werbepartner möchte sein Logo da haben, wenn in jedem Heimspiel die Fans dagegen protestieren und quasi das einfach nicht da haben wollen. Also die Werbung wird ja gemacht, weil man erwartet, dass der Fußball irgendwie Leute begeistert und sich Leute damit identifizieren. Und dann kommt natürlich gerade bei uns noch dazu, bei unserem Baukastenstadion, da gibt es genug andere Möglichkeiten, wo man die Werbebanden sicherlich gewinnbringender platzieren kann. Und sicherlich ist es auch, ja, nachvollziehbar, es bringt halt Geld ein, aber die Fans bringen halt auch Geld ein. Und die Sponsoren kommen dahin, weil sie eben auch Atmosphäre genießen wollen, weil sie Stimmung haben wollen. Und wenn du dann eben die dafür sorgst, jedes Mal, ja, beschneidest in ihren Rechten und in dem das ausleben zu können, dann geht halt eben die Stimmung zurück, dass das Event, so schlimm es halt leider ist, aber es ist ja für viele einfach auch ein Event, so ein Fußballspiel, wird dadurch weniger interessant und dann kommen einfach weniger Leute und weniger Leute lassen sich dafür begeistern. Also, es ist, man kann es halt so schwarz und weiß sehen, so, das ist halt, das eine sind die Fans, das andere ist das Geld, aber es gehört halt eben doch irgendwo beim Fußball immer noch zusammen. Und ich glaube, das zeigt sich da jetzt auch, dass der Verein eben in dem Sinne eingeknickt ist, weil er gemerkt hat, so bringt es halt auch nichts, ne?
Definitiv. Und wenn wir jetzt kurz diesen radikalen Cut machen und weiter jetzt mit dem Spiel fortfahren, du hast ja vorhin angesprochen, auf dem Weg zum Stadion, auf dem Weg nach Hamburg, ist dir aufgefallen, dass die halbe Abwehr fehlt. Und persönlich, also bevor wir, gehen wir da drauf kurz ein, kurz davor noch, bei uns der bekannteste Ausfall, Jackson Irvine, fällt weg. Conor Metcalf kam ins Spiel. Troy hatte sein Debüt, während Manos Sayakast krank ausfiel. Also unabhängig davon, dass unsere beiden also Spieler das gut gemacht haben, eure Abwehrspieler, also ich habe mir das auch durchgelesen und die Hälfte hat ja, also ich fand erstmal, also ich fand, es hat persönlich keinen Unterschied gemacht, ob jetzt der A-Kader da ist oder die Hälfte gefehlt hat. Also ich, nur weil jetzt 2-0 innerhalb von 7 Minuten gefallen ist und es zwei Distanzschüsse waren, die waren jetzt nicht geprüft.
Ja, also das muss man einfach sagen, die beiden, gerade die ersten beiden Tore, da kannst du halt nichts gegen machen. Also vielleicht kann man noch irgendwie argumentieren, dass du halt beim ersten früher draufgehen muss oder beim zweiten das Foul nicht machen darfst, natürlich, aber das sind Sachen, die passieren einfach. Und das lag jetzt definitiv nicht an der Abwehr, aber ich glaube, was halt einfach ist, dass du dich natürlich schon irgendwo eingespielt hast, dann kriegst du zwei so eine Dinger in, 5-6 Minuten und dann ist es natürlich schwer, da mit einem gewissen Selbstvertrauen auch wieder rauszuspielen. Und ja, also ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt da 5-1 die Packung kriegen. Aber wenn man halt so gesehen hat, wie gut die Abwehr zuletzt funktioniert hat, gerade auch auf Schalke, dann war einem schon bewusst, okay, das wird auf jeden Fall schwierig heute. Und man hat sich jetzt nicht so die Riesenchancen ausgerechnet, weil wir auch gerade letzte Saison nicht bekannt waren für die beste Abwehr. Und ja, wie gesagt, aber ich würde auch sagen, man kann da jetzt nicht die Schuld großartig auf die Abwehr schieben. Also definitiv. Das ist schon dann einfach so die Umstände, die da so entstehen und dann hängst du halt 2-0 hinten, dann nachher das 3-0 so und dann, ja, dann ist die Abwehr nachher auch gar nicht mehr so wichtig. Da musst du erstmal irgendwie Tore schießen, um dann wieder über die Abwehr reden zu können. Ne?
Definitiv. Also diese neue Defensive hat auch meines Erachtens auch gute Arbeit geleistet. Also du hast halt 4 Tore gefangen, die außerhalb der 16 das waren, das wissen auch, also du kannst auch nicht 4 machen.
Ja.
Und wenn man das jetzt mal überspringen, ab Minute 20 war Holstein besser im Spiel. Also dazu möchte ich nochmal kurz den Bericht von Tim einmal erwähnen und den werde ich auch in der Beschreibung auch verlinken. Im Bericht, und das hatten wir auch so wahrgenommen und das war dann auch sehr auffällig, also euer Torwart hat eine kleine Pause provoziert, hat sich hingesetzt, wurde behandelt, alle Spieler von Holstein liefen raus zu Rapp und dann kam eine andere Formation, quasi von 5er auf 4er Kette und dann lief's mehr.
Das haben wir auch letzte Saison oft gesehen, dass wir halt wenn es nicht so lief, dann von 5er auf 4er Kette umgestiegen sind und dann lief's allgemein auch letzte Saison in der Regel besser und ja, jetzt hier in dem Fall halt einfach auch. Ne? Also ich glaube, Um halt mit Dreier- bzw. Fünferkette zu spielen, musst du halt schon drei sehr gute Innenverteidiger haben, die sich die sehr gut eingespielt sind, damit das gut funktioniert. Und ich glaube, das war dann vielleicht hier so ein bisschen das Problem. Und natürlich konntest du dann einfach durch die Umstellung ein bisschen mehr Druck nach vorne machen, hattest ein bisschen mehr Anspielstation. Und das war natürlich, wenn du so früh zurückliegst, auch nötig dann.
Das haben wir auch gemerkt dann, weil 10 Minuten später fiel schon durch Pichler das 2:1, das war nicht hier 2:1, wo er dann im Abseits stand.
Ja, leider im Abseits, weil endlich hat er mal richtig schön abgeschlossen und den auch noch reingemacht. Ich hatte mich echt gefreut und hätte es ihm auch echt so gegönnt, mal wieder so ein Tor zu machen, aber ja, leider dann Abseits.
Kurz darauf, in Minute 34, war ein medizinischer Notfall bei euch im Gästebereich. Mhm. Im oberen Bereich wurden einige Fahnen aufgespannt, also ich habe das jetzt so in der Form noch nicht gesehen bisher, aber es war eine echt gute Aktion, dass man wirklich mit den großen Fahnen das überhängt hat, damit quasi die Privatsphäre geschützt ist und da Leute nicht da unnötig gaffen.
Ja.
Ob es ein Mann oder Frau war, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, eine Patientin hatte ich gelesen, dass eine Frau war.
Ja.
Ja. Und da auch kurz darauf, man hatte dann dieses Treiben, ich stand ja auch selbst in der Südkurve, hat man dann gesehen, okay, da ist irgendwas los, die Kieler schwenken ihre Fahnen nicht mehr und sind ruhig, und dann kamen dann die Sanitäter da und haben gesagt, okay, alles klar, da ist irgendwas los, wir halten unseren Mund, so, wir machen jetzt gar nichts. Und kurz darauf fiel das 3:0, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Jubel, also so habe ich das wahrgenommen, der fiel sehr verhalten aus. Man hatte halt ein Auge aufs Spielfeld und das andere auf den Gästebereich, was da passiert.
Ja, also kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, weil eben auch, man guckt halt immer so hin und her und dann ist natürlich auch manchmal ein bisschen schlecht zu hören, wie es jetzt wirklich ist. Aber da muss ich halt auch sagen, also ich kann jetzt nicht verlangen von dem ganzen Stadion, dass wenn da was ist, dass man zumindest beim Tor oder so nicht jubelt, weil dafür gucken halt auch zu viele nicht hin. Ich glaube, das würde bei uns auch genauso passieren. Ich glaube, fast jedem Verein, weil du freust dich natürlich über ein Tor, um Gottes Willen.
Definitiv.
Was ich halt gut fand, dass grundsätzlich, also gerade von den Ultras und Supportern, wurde eben dann auch auf St. Pauli-Seite der Support eingestellt. Die eine, die ging gerade, hat da ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen. Kenne ich auch von Kiel. Bisschen schade fand ich es dann, wo dann nach dem dritten Mal und dann Stadionansage und dann wurde immer noch mal versucht, was anzustimmen. Aber gut, es ist halt, ne, in dem Moment findet man es ganz schlimm. Im Nachhinein versteht man auch, das ist ein Stadion mit 30.000 Menschen. Das ist halt nicht einfach so mal unter Kontrolle zu kriegen. Aber insgesamt fand ich, wurde es von beiden Seiten schon gut gehandelt dann.
Ja, definitiv. Und die Halbzeit, die verging auch relativ schnell, weil man hatte immer dieses Auge auf den Gästebereich. Ne? Man hat dann mich dann gefragt, man schaut dann links und rechts und sagt, okay, ist sie kollabiert wegen Kreislauf, weil es kommt ja aktuell ja häufiger vor, wegen dem Wetter, ist es schwül, entweder auch der Alkohol, Leute haben sich nicht in den Griff, also irgendwas passiert immer irgendwie aktuell jetzt im Sommer oder in den warmen Temperaturen. Und es wurde immer länger und länger und länger und hat man gedacht, sag mal, hatte er oder sie einen Herzinfarkt oder was ist da los? Weil es hat so lange gedauert, diese locker halbe Stunde in Behandlung war.
Ja.
Und wir waren so, krass, das ist ein Herzinfarkt bestimmt. Und dann kam aber kurz darauf die Meldung, ich glaube, das hat dann Matthias auch geschrieben, dass, ey, das ist alles gut, ist jetzt nichts. Zum Glück nichts Schlimmes passiert.
Ja, genau. Also ich hatte auch nachher nur gelesen, dass das wohl, also ich habe noch mit einem gesprochen, der direkt davor stand. Da ist wohl eine ältere Dame kollabiert, halt irgendwie dann wohl starke Herz-Kreislauf-Probleme. Und ich vermute mal, also das ist halt wirklich nur vermutet, dass sie einfach länger gebraucht haben, die zu stabilisieren. Das ist so. Es ging das Gerücht um mit Reanimation und so, das konnte
soweit ich weiß
nicht bestätigt werden.
Kam uns auch so an, ja.
Dann kam nachher die Meldung auch, dass sie im Krankenhaus außer Lebensgefahr war. Also zum Glück, ne, das ist ja, wünscht man ja keinem, dass sowas passiert. Und ja, ich bin froh, dass alles gut gehandelt wurde, dass sich alle irgendwie, sag mal, ganz blöd gesagt, benommen haben. Und dass halt auch keinem wirklich dann jetzt scheinbar was Ernstes passiert ist. Das ist halt immer das Wichtigste, ne?
Definitiv. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der K-Wieder Kreativbrauerei. Heute möchte ich euch das K-Wieder Coconut Groove ans Herz legen. Ein alkoholfreies und superfruchtiges Juicy Pale Ale, inspiriert durch die Bierwelt in den USA und ganz besonders aus Miami. Der Pina Colada Geschmack ist nicht nur lecker, sondern auch isotonisch. Es ist nicht nur für die heiße Jahreszeit geeignet, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Mehr Infos zu diesem Produkt und zu anderen findet ihr unter kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, alkoholische Getränke bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Kurz darauf ging die Halbzeit dann wieder los. Und Holtby kam. Also jetzt kommt ein Abschnitt, ein Kapitel, der gehört ganz Louis Holtby.
Ja, da hat er sich das Drehbuch selber geschrieben.
Ja, absolut. Also, ne? Also Drehbuch fängt an, er kommt rein. Kurz darauf haut er Saad um, kriegt Gelb.
Ja, so schon mal Statement setzen. Ne?
So, Statement setzen. So, auf jeden Fall noch mal kurz noch mal dazwischen geschoben. Minute 48 hatte ich mir notiert. Die letzte Person wurde aus dem Gästeblock abtransportiert. Die aktive Fanszene von Kiel hat dann alle Zaunfahnen eingepackt und Support eingestellt und die Südkurve blieb weiterhin stumm. Mhm. Und Minute 50, Holtby trifft und provoziert. Also habe ich es wahrgenommen als Provokation, dass er da irgendwie mit seinem Ohr zur Tribüne von uns da irgendwie gestikuliert und sagt so, ja, hier, was wollt ihr quasi?
Also das habe ich von unserem Platz aus nicht sehen können. Ich habe es mir jetzt auch danach noch nicht wieder angeguckt, großartig. Aber es würde mich nicht wundern, wenn Holtby sowas macht, um einfach eine gewisse Stimmung voranzutreiben, ne?
Ja, aber dann wiederum Stimmung voranzutreiben, guck mal, das ist dein eigener Fan, der da gerade kollabiert ist, dass du als Spieler das nicht mit, also sag mal so, in der Halbzeit hätte man es vielleicht auch sagen können, aber ich weiß nicht, wie da die Kommunikation innerhalb der Mannschaft immer ist, sein eigener Fan kollabiert, wir sind da ruhig und er sagt zu dir, warum seid ihr so leise, was ist los hier? Was wollt ihr von uns?
Ja, quasi, also so. Ich kann es halt nicht beurteilen, ob er das mitbekommen hat und ob das jetzt eine Provokation war. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Wenn es eine war und er hat es mitbekommen, dann sollte er sowas definitiv lassen. Wenn er es nicht mitbekommen hat, dann ja, ist halt Adrenalin, Fußball und er hat ja auch eine Vergangenheit beim anderen Hamburger Verein.
Definitiv. Ne? Ja, das kommt auch dazu. Das kommt auch dazu. Der wurde auch dann dementsprechend auch mit Pfiffen bedacht und Holtby ist auch so einer, er hat so ein Gesicht, ihn kann nur seine eigene Mutter lieben. Also es ist wirklich alles, was ich da über ihn gedacht habe, so das wäre wirklich, das würde vor Gericht gegen mich verwendet werden, das wäre schon nicht relevant. Also das war wirklich, na egal. Kurz darauf, was kommt dann? Holtby kloppt Metcalf um und fliegt nicht vom Platz. So. Unser Colin Metcalf, war dann Kinn war irgendwie voll bandagiert mit Pflastern und sonst irgendwas. Warum er nicht vom Platz geflogen ist, verstehe ich bis heute nicht.
Also ich konnte es nur von meinem Platz aus sehen und das sah halt aus wie ein harter, sehr unglücklicher Zweikampf. Und Kicker schreibt ja auch unglückliche Szene. Und ich glaube, dass da der Schiedsrichter sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl hatte. Sage ich mit Holsteinbrille, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe auch damit gerechnet, oh, der geht jetzt wieder runter. Und als es dann nicht so war, dachte ich, okay, da haben wir jetzt echt Schwein gehabt, nimm den mal lieber besser runter. Und tatsächlich ist das dann ja auch passiert.
Aber kurz darauf kam noch, ich glaube, das war kurz davor, dass die Südkurve bei uns die Stimmung wieder aufgenommen hat, weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass dass unser Vorsänger einmal durch den Innenraum zu euch gekommen ist und gefragt hat oder einmal sich erkundigt hat, wie es der Person geht und wie Kiel verfährt. Und da hat Kiel dann gesagt, so als er zurückkam, hat er so kommuniziert, also Kiel ist nicht in der Lage, weiterzumachen, was auch absolut verständlich ist. Mhm. Absolute Solidarität und Verständnis, also gar kein Vorwurf an Holstein Kiel. Kiel hat wiederum auch die Größe gehabt und gesagt, guck mal, wir machen nicht weiter. Wir sind nicht in der Lage dazu, aber ihr bitte macht euer Programm, macht euer Ding, ihr habt da nichts zu tun, wir handeln das.
Und das also wenn das so war, finde ich das doch super gelöst. Ja. Also ja. Ich habe es jetzt nicht direkt mitbekommen, weil du hast deine Augen natürlich irgendwie überall so, ne? Und dann versucht dann so viel wie möglich zu sehen. Aber wenn das so war und das klingt alles plausibel, dann ist es halt eine super Aktion von beiden Seiten. Also einfach zu fragen, Mensch, wie sieht das aus? Also so sollte es im Optimalfall bei sowas auf jeden Fall immer laufen. Das wäre halt ja wunderschön. Wenn man die Möglichkeit hat, sich so zu erkundigen und wenn dann eben dementsprechend auch dann gehandelt wird. Und ich finde es auch absolut verständlich, dass man sagt so, Mensch, nee, bei uns ist jetzt Schluss, weil passt irgendwie nicht. Aber ihr macht halt weiter und wenn man das so löst, ist doch super, so soll's sein, finde ich.
Ja, definitiv. Also fand ich auch sehr, sehr reif und erwachsen von allen Seiten. Es war so sehr mit Respekt gehandelt, weil es ging immer noch um ein Menschenleben im Worst Case, weil wir wussten nicht, wie der Stand ist. Und dann, dass man das mit Fingerspitzen behandelt, so, das ist halt sehr, sehr super. Also auf jeden Fall auf jeden Fall nochmal gute Besserung von uns allen. Und ich denke mal, der Person sollte bald wieder in Schadung kommen, wenn es der Person auch wieder gut geht. Hoffentlich auch schon dieses Wochenende. Kurz darauf, wie du meintest, das Kapitel Holtby beendet. Holtby geht raus. Nach 22 Minuten.
Ich mir gedacht habe, vielleicht holt er sich noch Gelb-Rot auf der Bank. Hätte mich jetzt bei ihm nicht gewundert.
Ja, Holtby. Also, ja, Holtby. Also, ich bin da, also, ich kann vielleicht so mir vorher kommen sein. Also irgendwie habe ich es mir eingebildet, dass er quasi gegrinst hat beim Rausgehen. Quasi so, ja, ich habe meinen Job erledigt, so mäßig. Ich habe ein Tor gemacht.
Also, er ist natürlich jetzt auch schon im Alter, wo du nicht unbedingt mehr immer durchspielen musst, auch nicht in der Halbzeit. Da musst du dir deine Kräfte einteilen. Und wenn es dann halt 3-1 steht, dann überlegst du dir halt auch, ja, lohnt das jetzt noch?
Ja, aber immerhin, guck mal, dieses 3-1 und Holtby hat dann wiederum, Holtby und Mees, der für Maschino reinkam, mhm. Die haben ja schon gut Schwung reingebracht, ne? Ich meine, das 3-1 so, kurz danach hatten ja wir das Gefühl so, oh, das könnte nochmal eng werden.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe dann wirklich nochmal dran geglaubt, wo ich dachte, ja gut, wenn wir irgendwie bis zur 80. so grob vielleicht noch irgendwie das 3-2 machen, dann ist das nochmal spannend, ne? So, aber ja, also versucht haben wir es, hat halt nicht geklappt. Ich hätte vielleicht nicht unbedingt Mies gebracht, sondern vielleicht tatsächlich eher Frithjonsson, weil dann hätten wir halt mehr lange Bälle spielen können und hätten da dann vielleicht ein bisschen noch hinten jemanden gebunden bei St. Pauli in der Abwehr. Aber gut, beide haben es halt nochmal versucht und ja, aber dann merkte man nachher halt auch spätestens beim 4-1, dass der Tag halt einfach ja gelaufen war für uns.
Und kurz danach ist auch unser Sportchef Andreas Bordermann verwarnt worden, das kann sich auch nicht alle Tage. Weil er sich da irgendwie aufgeregt hat. Ich glaube auch, das war noch im Nachhinein noch, oder das war durch die Auswechslung von Holtby noch, dass sie sich da irgendwie gekeilt haben oder so, oder irgendwie so Unmut ausgetauscht haben.
Ja, also ich hatte nur die gelbe Karte gegen den Trainer mitbekommen dann, dass danach auf jeden Fall auch noch ein bisschen was los war. Ich glaube auch davor war schon einmal irgendwas mit der Bank, wo der Schiri zumindest Burchert ist auch Ersatztorwart gewesen, ne?
Ja, genau. Burchert, wie das kam, habe ich gar keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich weiß, ich suche immer noch nach Bildern oder Videomaterial, wo das irgendwie zustande kam. Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist.
Ja, zuerst dachte ich, es sah halt so aus, aber den vierten offiziellen Gelb gibt, das hat mich schon sehr gewundert. Aber das war es dann nicht.
Es war schon, also ja, Bornemann auf jeden Fall sehr sportlich aktiv, muss ich sagen, so dass er Gelb kriegt. Also ist das so einer, der sieht aus, als hätte er die 10er-Karte Solarium am Tag runtergesonnt. Sieht immer braun gebrannt aus wie sonst was. Also wirklich, super. Einer, der immer gerne auf Mallorca ist. Liebe Grüße. Nein. Kurz darauf, Ritzka, offiziell, also Thema schöne Tore an einem Tag. Ich denke mal, da hatten wir heute, gestern reichlich von gesehen.
Ja.
Ritzka, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz großes Lob an Lars Ritzka, der letztes Jahr oder auch davor damit zu kämpfen hatte, dass ein Lehrt Paccarada vor ihm war. Und Paccarada ist halt wirklich schon erstklassig gewesen. Und ich muss halt sagen, dass Ritzka, Fall, ja, auch wenn das ein anderer Spielertyp ist, einen riesen, riesen geilen Job macht. Also richtig, richtig gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe links und rechts geguckt und keiner vermisst Paccarada mehr, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also ist natürlich dann auch so ein Ding, dass der, glaube ich, letzte Saison teilweise auch ein bisschen overperformed hat oder die letzten Jahre.
Ja, ja.
Aber ist halt einfach ein super Spieler. Und wenn du es aber natürlich hinbekommst, also ist ja bei uns auch, wir haben auch viele Spieler, wo ich sage, oh, wie sollen wir die ersetzen? Aber wenn halt das mannschaftlich läuft, dann ja, vermisst man eben diese Einzelspieler nicht mehr so sehr, ne? Also das ist, glaube ich, dann, wenn es gut läuft, natürlich, wenn es schlecht läuft, sind es natürlich immer genau die Spieler, wo es heißt, dafür hätten wir doch Ersatz finden müssen.
Ja, das Gleiche war auch bei uns mit Jakov Medic, der zu Ajax Amsterdam gewechselt ist. Und jetzt so, wo wir Hauke Wahl haben und Karol Metz in der Innenverteidigung, also es ist wirklich unglaublich gut. Also die machen richtig gut. Also ich vermisse ihn auch gar nicht. Also auch wenn er ein super Typ ist. Aber wenn du dafür einen Ersatz kriegen kannst und dann umso genau wie bei euch. Also wenn ich mir eure Mannschaft so angucke, so was ich mit Matthias im VDS so durchgesprochen hatte, das, was ihr nachgeholt habt, also okay, also ihr habt ja jetzt letzten 3 Jahre 3 Mannschaften gehabt, also einmal ausgewechselt, also komplett ausgewechselt.
Ja.
Und jetzt ist scheinbar so ein Durchbruch irgendwie da, dass es doch funktioniert hat, dass irgendwie ein Rad ins andere greift.
Ja, also ich glaube einfach, was man halt nicht vergessen darf, ist halt die enttäuschende Fastaufstiegssaison,
ja,
wo man einfach auf den letzten Metern 3 Matchbälle nicht verwandelt hat und dann die Relegation verkackt, wobei das Hinspiel auch noch ganz gut war und dann im Rückspiel quasi untergeht. Und ich glaube, das steckt einfach irgendwo bei den Spielern drin. Und bei manchen kriegst du es halt raus und bei anderen wieder nicht. Und die brauchen dann einfach einen Tapetenwechsel und der Verein braucht dann auch irgendwie neue Spieler. Und auch wenn es mir um viele Spieler echt leid hat, weil ich die echt mochte, aber irgendwie haut es dann nicht hin. Auch natürlich sehr unterschiedliche Trainertypen mit Ole Werner und dann Marcel Rapp. Und ich glaube, dann sind einfach manchmal irgendwelche Gräben, die kriegst du nicht mehr geschlossen. Da kannst du noch so gut die Taktiktafel anmalen. Und jetzt kommen halt neue, vor allem junge Spieler, die sich beweisen wollen, die Chance nutzen wollen und die dann natürlich auch so einem Trainer ein bisschen mehr zuhören wahrscheinlich. Und dann kriegst du es halt auch hin, dass da wieder ein Rad ins andere greift. Ne?
Okay, und kurz darauf, das war ja noch mit Ole Werner, war das Ole Werner?
Genau, Ole Werner, ja.
Ole Werner. Und dann kam ja drauf Masse herab. Diese 2 Jahre, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in diesen 2 Jahren immer wieder schwer getan zu verstehen, warum ihr ihn haltet. Weil gefühlt
ich auch. Da gar nichts. So, ne? Ja, also wir haben auch, also gerade letzte Saison haben wir auch im Podcast große Kritik geäußert, weil einfach irgendwie nicht zusammenpasste, weil man das Gefühl hatte, dass er auf nichts wirklich reagiert und immer wieder dieselben Fehler macht. Und ja, deswegen hatte man eigentlich gehofft, ich glaube, das war vor allem dieses eine Spiel, wenn wir da, glaube ich, gegen Rostock war das, wenn wir da verloren hätten, wäre er, glaube ich, weg gewesen. Und dann gewinnt er da halt mit einem der schrecklichsten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Also das konnte man echt kein Fußball mehr nennen. Das war wirklich grauenvoll. Aber er hat sich dann damit irgendwie den Hintern gerettet. Und ja, und dann hatte man irgendwo so diesen Zweckoptimismus. Ja, wenn erstmal die neuen Spieler kommen, dann findet er vielleicht so seinen Weg zu der Mannschaft. Und ja, jetzt zumindest aktuell sieht's halt so aus, als hätte er den gefunden und macht sich auch Stück für Stück so ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr auf. Also er kommt jetzt auch mal zu den Fans, wenn es gut läuft und applaudiert da auch mal mit zur Kurve und so. Was ich immer schon ganz gut finde bei ihm, dass er auf so Sachen achtet, wie dass er sagt, das ist eben kein Nordderby, das ist ein Nordduell.
Genau.
So Kleinigkeiten, so, ja, vielleicht wächst, oder ich hoffe, jetzt wächst da halt was zusammen. Natürlich ist es immer einfacher beim Erfolg, logischerweise. Aber aktuell sieht es zumindest sehr gut aus und er wird auf jeden Fall sympathischer.
Meinst du, es könnte auch am Alter der Mannschaft liegen, diese Verjüngung, dass quasi so, ich sag mal, es ist zwar ein Vorwurf, den ich zwar der Mannschaft mache, so weil man quasi älter und betagter ist, dass man nicht so oft so einen jungen Trainer hört oder so, dass man ein bisschen gemütlicher die Sache angeht. Jetzt so hat man einen jungen Kader, so neue Leute, Tom Rothe, einer zu nennen, Amoger Jung übrigens, liebe Grüße, dass man hungriger ist, dass man mehr Bock auf Spielen hat oder wie Zitat Fabian Hützler damals meinte, sehr hot ist?
Also ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, weil einfach, also ich sag mal, so ein Hauke Wahl ist ja auch gewechselt, weil er sagt, er hatte keine Reize mehr bei Holstein Kiel. hat sich ja auch trotzdem bedankt beim Verein, also wir haben ja auch durch eine schwere Phase auch mitgetragen und er war ja auch Führungsspieler bei uns. Aber man hat einfach gesehen, irgendwie läuft das nicht mehr zusammen. Dann hast du halt auch einen Finn Bartels, der nun auch viel gesehen hat und der sich wahrscheinlich auch dann von dem jungen Rapp nicht alles erzählen lassen will, vielleicht. Also ohne jetzt einen Vorwurf zu machen, ohne irgendwas zu wissen. Aber ich sag mal so, ich habe halt Sachen gehört, nachdem Rapp kam, dass halt einige Spieler mit der Art und Weise nicht so zufrieden waren. Ne? Bei Ole Werner hattest du diesen Kumpeltyp und alles so auf cool und ne? Und dann kommt halt Marcel Rapp und der will wohl angeblich mit Herr Trainer angesprochen werden, was weiß ich, solche Geschichten. oder zumindest Herr Rapp von mir aus. Und das ist natürlich schon irgendwo für den einen oder anderen, der sich vielleicht auch dann so ein bisschen eingelebt hat in Kiel mit der ganzen Art und Weise, vielleicht so ein kleiner Kulturschock. Und dann kommt eben bei vielen immer noch diese verpasste Aufstiegssaison dazu. Ich glaube, da greifen dann auch wiederum ganz viele Sachen ins Negative ineinander, die dann dafür sorgen, dass einfach nicht das so umgesetzt wird, wie der Trainer das will. Vielleicht auch zu Teilen versucht es die Mannschaft, aber wenn nicht alle mitziehen, dann hast du trotzdem, dann funktioniert es auch nicht. Also es müssen halt eben alle versuchen, das zu spielen und nicht nur die Hälfte. Und jetzt mit den vielen Jungspielern, gerade ja auch wirklich viele, die eben aus der dritten, aus der vierten Liga kommen oder eben aus Ligen, die nicht so ein hohes Standing haben, wie der Ivicic, alles sehr viel talentierte Spieler, die, glaube ich, einfach diese Chance nutzen wollen und dementsprechend zumindest aktuell auch sagen, ja, den Weg gehen wir. Und dazu dann vielleicht auch der eine oder andere Spieler, der einfach froh ist, dass es jetzt so läuft, so ein Frithjonsson, wobei den ja auch Rapp am liebsten eigentlich vom Hof gejagt hätte. Und jetzt ist er froh, dass er ihn hat. Ne? So, und ja, irgendwie passt es jetzt halt und die Mannschaft zieht an einem Strang. Und das sieht man halt grundsätzlich jetzt.
Bist du quasi auch der Meinung, dass das 5-1 zu hoch aus, also dass das Ergebnis zu hoch war?
Also ja, wenn man rein vom Spielerischen her guckt, wenn wir vielleicht ein bisschen bessere Chancenverwertung hätten und bei euch vielleicht nicht jedes Traumtor reingegangen wäre, dann hätte so ein Spiel auch anders ausgehen können. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das vielleicht sogar irgendwie hätten gewinnen können. Dafür habe ich das Gefühl, hätte es nicht gereicht. Aber ich glaube, ein Unentschieden hätte da auch passieren können. Aber es ist halt so die Abfolge von Ereignissen. Ne? Also bei uns ist halt die Abwehr dann eben nicht so, wie sie die ganze Zeit eingespielt ist. Dann hast du schon mal, gehst du da mit einem anderen Gefühl, glaube ich, als Spieler auch ran. Dann kriegst du halt 2 solche Dinger und bist natürlich erstmal platt. So. Und dann machst du das Tor, dann ist es abseits, dann kommt natürlich gleich das 3-0. Und dafür fand ich, haben wir dann ja tatsächlich auch eben nicht aufgegeben, sondern wirklich in der zweiten Halbzeit auch mal versucht, was zu machen, hat ja auch dann mit dem 3-1 geklappt. Und man merkt dann wirklich eben erst ab dem 4-1 so, okay, so langsam glaubt nicht mehr jeder dran, dass man hier noch was erreichen kann. Also grundsätzlich würde ich sagen, klar ist das zu hoch, vielleicht sogar viel zu hoch ausgefallen. Was aber nicht heißt, dass es unverdient war. Also es ist halt so, es ist halt ein merkwürdiges Spiel auf der Seite. Ist jetzt, also es gibt natürlich auch so Spiele, wo du sagst, wir waren besser und haben verloren, so war es jetzt auch nicht. Aber ich glaube, dass da jetzt kein so Riesenunterschied war, bis auf das eben bei euch fast jeder Ball reingegangen ist und bei uns einfach, wenn denn mal der Abschluss überhaupt kam, also ich glaube, uns fehlten halt auch ein paar Abschlüsse, dann hat es halt nicht geklappt, ne? So, und dann hast du auf einmal so ein Spiel. Das ist halt ärgerlich, so vom Ergebnis vor allem her. Aber ich sag mal, lieber jetzt einmal 5 Dinger kriegen, als fünfmal ein Gegentor kriegen.
So, ne? Ja, definitiv. Und dieses 5-1 sagt auch gar nichts über die Qualität von Kiel aus, was Kiel in den letzten 4-5 Spiele geleistet hat. Wenn du Schalke überrollst, wenn du, ich glaube, Magdeburg hattest du gewonnen. Ja,
nee, Magdeburg haben wir verloren.
Zu Hause verloren, stimmt. Aber
genau, aber das war auch so ein Spiel, was mir einfach dann im Nachhinein, also das ist immer das Ding, man darf die Spiele ja auch nicht immer nur so als einzeln betrachten, sondern es kommt immer sehr drauf an, wie laufen die nächsten 2-3 Spiele. Dann kann man, genau, nicht viel mehr bewerten, war das jetzt eine ganz schlimme Niederlage oder war das ein Ausrutscher? Und so gegen Magdeburg, da haben wir halt auch sehr früh Gegentore bekommen durch individuelle Fehler, die wirklich, ja, zum Haare ausreißen waren, aber sie waren halt immer da. Und dann danach haben wir auch gut gespielt und hätten da auch noch mehr rausholen können. Dafür haben wir dann eben auf Schalke eine super gute Reaktion gezeigt. Also da gab es halt wirklich keinen Fehler, die Abwehr stand bombenfest. Und wenn das jetzt auch dabei rauskommt, dass wir aus den Sachen lernen, das ordentlich aufarbeiten und dann die nächsten Spiele wieder gut laufen, dann ist es halt nicht so schlimm. Wenn das natürlich jetzt der Start ist von einem, so Kopf in den Sand stecken und auf einmal kriegen wir nur noch solche Dinger rein, dann ist es natürlich ein anderes Problem. Aber das sehe ich halt noch nicht. Ne?
Genau, und es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Holstein hat ein defensives Problem, weil wenn du 4 oder 5 Dinge einfach aus gefühlt 20 Metern einfach leckiges Schweiß kriegst, was willst du denn da auch als defensiver Spieler machen?
Ja, also das ist halt, ne, das Einzige, was man noch argumentieren könnte, ist halt, man muss vielleicht ein bisschen früher drauf, so der Raum zwischen 16er und Mittelfeld, aber mein Gott, dann kriegst du ihn halt durchgesteckt und der geht auch rein oder so. Also genau. Ich glaube, da gibt's halt sicherlich viel, was man sich angucken kann, was man besser machen könnte, aber jetzt gerade die ersten beiden Tore, da kannst du halt wirklich nichts machen. So, das ist, ne, kommt, da ist halt wirklich gar keiner schuld dran. Dann nachher könnte man sagen, ja Mensch, die haben jetzt schon irgendwie 2 aus der Entfernung reingeschossen, da musst du jetzt eben ein bisschen höher die Abwehr stellen und so, aber da liegst du halt auch schon 3-0 hinten, da musst du natürlich auch anders spielen, da kannst du nicht mehr dein ganz normales System durchziehen, was du eigentlich haben willst, sondern musst ja auch darauf reagieren, dass du eben schon 3 Dinger kassiert hast. Ne?
Genau, und dann, ich sag mal so, an sich war ja die Reaktion nach dem 3-0 oder ich sag mal kurz nach der Halbzeit, die war ja ganz gut mit dem, ja, Herrn L.H. aus NRW. Also es war ja gut. Hätte es jetzt nicht mal so übertrieben, dass er jemanden direkt umkloppt und auf einmal sofort rot gefährdet ausgewechselt werden muss und ein bisschen mal, ich an sich so ein Spieler will man gerne eine Reife unterstellen, aber manchmal ein bisschen zu voreilig ist mit irgendwelchen schnellen Gedanken, so die man dann hat. Also hätte der es nicht so, hätte er sich ein bisschen erwachsener verhalten und das so gespielt, wie der Trainer das gedacht hat, er hat ihn ja gebracht und das hätte ja durchaus ja klappen können. Es sah ja so aus, dass Kiel rankommen könnte.
Ja, und auch bisher in der Saison war es auch oft so, dass wenn Holtby kam, dann gab es nochmal so einen Schwung nach vorne auch. Ne? Also das war sicherlich das Ziel und das hat er grundsätzlich auch erreicht, hat sich dann halt nur ein bisschen früher Feierabend genommen. und ja, klar ist es so, von so einem Spiel erwartet man dann ein anderes Verhalten, aber es ist eben auch Fußball, so blöd es klingt, und was hat man nicht schon alles gesehen von Spielern, wo man dachte, das kann dem noch nicht passieren und dann passiert's, ne? Also ich erinnere nur an irgendwelche wichtigen Champions League-Spiele, ich glaube sogar Finals, wo es Kopfstöße gab von Spielern, wo du dachtest, ne, der müsste doch eigentlich was anderes im Kopf haben. Aber das ist halt Fußball, ne? So, da gehören halt Emotionen dazu und die sind halt immer nicht rational zu erklären.
Ihr habt jetzt, das hast du kurz angesprochen, Hertha, als das jetzt das kommende Wochenende, kurz darauf reist ihr nach Karlsruhe und dann Elversberg zu Hause.
Ja.
Was meint ihr oder du jetzt als deine Position als 1912.fm, wie viele Punkte holt ihr?
Also mein Wunsch ist, dass wir beim 2-Punkte-Schnitt bleiben. Und ich würde sagen, wenn wir da mit 6 Punkten aus den 3 Spielen rausgehen, ist es gut, vielleicht sogar sehr gut. Wenn es 5 werden, noch völlig okay. Wenn es 9 werden, dann muss man vielleicht tatsächlich noch mal so ein bisschen gucken, wo die Reise hingeht. Ja, aber das Gute ist halt, und das ist eben auch was, warum diese Niederlage halt ja sehr, sehr ärgerlich ist und richtig doof aussieht, aber eben nicht so schlimm ist. Wir haben eben am Anfang schon mal ein gutes Fundament hingelegt und das gibt einfach, gerade wenn du in so einem Umbruch bist, gibt dir das einfach Zeit. Ne? Also ich sag mal, das Spiel wird uns jetzt viel mehr wehtun, wenn die junge Mannschaft noch ein ganzes Stück weiter zurück wäre und wir wären jetzt irgendwie 13., 14., dann tut das halt viel mehr weh vom Torverhältnis her, weil ich meine, wir sind auf Platz 3 mit einem negativen Torverhältnis. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber das sind halt so Sachen, wenn du jetzt unten schon drin bist und den Stress und langsam baut sich schon der Druck auf und dann bei der jungen Mannschaft und dann kriegst du so auf die Mappe, dann ist es halt ein ganz anderes Gefühl, als wenn du sagst, ja, okay, wir sind trotzdem noch Dritter, ne? So, dann, da kannst du aus einer anderen Lage rausgehen. Dann kannst du sagen, okay, waren ein doofer Fehler, doofes Ergebnis. Jetzt lass uns daran arbeiten, dass es nicht nochmal vorkommt. Also du hast da einfach eine andere Position und die hast du dir mit den vorigen Erfolgen geschaffen. Und wirst jetzt in dem Sinne belohnt. Die oben haben alle nicht gewonnen. Das hilft natürlich dann auch. Und so bist du immer noch in einer sehr guten Lage und kannst weiter sagen, nee, wir gehen mit breiter Brust raus und wir spielen weiter unser Spiel. Ne?
Was meinst du, wo dann ihr am Ende der Saison?
Also
jetzt kurz meine Einschätzung so als außenstehende Person. Also für mich ist das so, ich sag mal so, mindestens Platz 6 finde ich schon machbar.
Also ich würde auch sagen, so die Region Platz 6 herum halte ich momentan zumindest für realistisch, weil da einfach auch noch Potenzial drinsteckt in der Mannschaft. Also sie ist ja noch jung, frisch zusammen, also da kann ja auch noch eine ganze Menge sogar noch besser werden. Mhm. Und die Breite ist auch scheinbar ganz gut, wenn man überlegt, dass man so jemanden wie Simakala, ein Holtby auch auf der Bank lassen kann. Ich glaube, da wird der ein oder andere Zweitligist von träumen, wenn du solche Spieler dann noch bringen kannst. Dann sieht man eben, dass die jungen Spieler auch noch viel Potenzial haben, die noch nicht ganz da sind. Also ein Rembeck, der jetzt auch öfter schon reingekommen ist, der immer wieder überrascht, wie schnell und durchsetzungsstark der ist. Also da ist noch eine ganze Menge Potenzial. Und dann ist immer noch irgendwo dieses Gefühl, dass vielleicht zumindest einer von den Großen unten drin tatsächlich in so einen Negativstrudel reingerät und gar nicht mehr hochkommt. Und aktuell muss ich sagen, habe ich so bei beiden, also bei Schalke und bei Hertha, noch nicht so richtig das Gefühl, dass die den Schalter schon umgelegt haben. Und man hat ja gesehen, auch letzte Saison, dass du ganz schnell, wenn du in so einem Negativstrudel drin bist, in der zweiten Liga nicht mal eben so wieder rauskommst. Bin ich mal gespannt, ob vielleicht der eine da tatsächlich hängen bleibt. Auch Paderborn bisher noch weit unter den Erwartungen. Gerade bei denen habe ich so ein Gefühl, da läuft irgendwie noch nicht so richtig das zusammen. Und letzte Saison hat man es gesehen mit Bielefeld, ne? Die haben einfach das nicht mehr hinbekommen, den Schalter irgendwo mal umzulegen. Da ist irgendwas komplett kaputt im Hintergrund. Und das wird, glaube ich, sehr spannend, die Saison.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es wird auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben Schalke jetzt am Wochenende, kurz darauf haben wir Hertha. Also es wird richtig, wirklich, wirklich, wirklich cool. Und an die Sapoli-Fans, die noch keine Karten haben, kommt nach Berlin. Marc, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht mit dem Gespräch.
Ja, sehr gerne. Kann ich nur zurückgeben.
Ich wünsche euch noch viel Erfolg für den Rest der Saison.
Dankeschön.
Viel Erfolg gegen Hertha. Und wir bleiben in Kontakt.
Das machen wir.
Alles klar. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen uns am Samstag. Ciao, ciao.